Das heutige Evangelium ist ein ganz zentraler Abschnitt im Matthäusevangelium. Insgesamt die drei Kapitel vom 5. bis zum 7. Kapitel, die Bergpredigt, wo man auch an der feierlichen Einleitung heute spürt, dass der Evangelist etwas ganz Besonderes jetzt ankündigen möchte. Die vielen Menschen, die Jesus folgten, dann den Platz, den er sich aussucht, auf den Berg, dass er sich da niedergesetzt hat. Für uns ist das eher untypisch, wir haben es genau umgekehrt, dass die, die zuhören, sitzen und der, der etwas erklärt oder redet, steht. Damals war es umgekehrt, der Lehrer, der sitzt, bildlich gesprochen von der Synagoge her, auf dem Stuhl des Mose und die anderen hören zu, setzen sich vielleicht auch nieder, aber eben der, der etwas zu sagen hat, der sitzt auf einem besonderen Platz. Und dass eben dann Jesus seinen Mund öffnet und die Menschen lehrt und dann gleich einmal mit einer ganz zentralen Botschaft anfängt, den Seligpreisungen. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal in Israel war und dort auf dem Berg der Seligpreisungen auch diese schöne kleine Kirche gesehen hat. Ich finde das vom Platz her insofern sehr bemerkenswert, weil man wirklich einen wunderschönen Blick hat über den ganzen See Genezareth. Und vielleicht ist das, was Jesus da oben gesprochen hat, durchaus auch ein gewisses Kontrastprogramm zu dem, was eben in der größten Stadt am See damals, in der Stadt Tiberias, die eine römische Stadt war und wo man so 15 Kilometer quer über den See hinüberblicken kann, auch heute noch die größte Stadt am See, ist da Jesus ein bisschen ein Kontrastprogramm in gewisser Weise mit den Seligpreisungen und dem, was danach auch kommt in den Worten der Bergpredigt, den Menschen nahelegen wollte. Dass die Gesetze des Reiches Gottes ganz anders sind als das, was in der Welt so üblich ist, also das, was wir gewohnt sind oder auch die Gesetze dieser Welt, wie manches läuft. Denn was Jesus da sagt, ist ja wirklich für manche wahrscheinlich sehr übertrieben oder gar nicht zu leben, denn wir sind ja alle gewohnt, wenn wir in die Medien blicken oder was in den Zeitungen geschrieben wird oder sonst in den Welten des Internet, das sind, werden die glücklich gepriesen, die reich und wohlhabend sind, die sich alles leisten können, wo jede Woche zig Backerl eintreffen von dem, was sie sich alles bestellt haben, was sie glauben unbedingt zu brauchen, oder glücklich die, die Spaß und Vergnügen haben oder die, die Macht und Einfluss haben und sich alles so richten können, wie sie es brauchen. Das sind mehr oder weniger die, unter Anführungszeichen, Seligpreisungen dieser Welt. Dieses Wort selig, Makarios im Griechischen, bedeutet ja eigentlich glücklich. Selig hat manchmal so ein bisschen einen, ja, sage ich einmal so, Anstrich von Staub und Statue. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber manchmal ist vielleicht unbedingt das Wort selig, das man nicht unbedingt, also im normalen Sprachgebrauch weniger verwenden, weil es so eben so ein Kirchenbegriff ist, der so ein bisschen nach selig oder Heiligsprechung klingt, was sowieso für normale Menschen eh nicht zu schaffen ist, so manchmal. Eigentlich bedeutet es glücklich und wir dürfen wissen, wenn Jesus uns da 8 Wege nahelegt, wie wir glücklich werden können, dass er das wirklich auch ernst meint, dass es wirklich Wege sind zum Glück, auch wenn es fürs Erste vielleicht nicht unbedingt so danach ausschaut. Und da geht es jetzt nicht bloß um eine Jenseitsvertröstung, ja dann einmal im Himmel nach dem Jammertal hier, dann darfst du ein bisschen Glück erfahren, sondern Jesus betonte immer, das Reich Gottes beginnt schon hier und jetzt. Natürlich steht die volle Vollendung noch aus beim himmlischen Hochzeitsmahl oder mit welchen Bildern wir das versuchen in Worte zu fassen. Aber wir dürfen wissen, wenn wir auf das Wort Gottes hören und versuchen, diesen Weg zu gehen, den Jesus uns zeigt, gerade auch in der Bergpredigt, dann möchte uns auch hier auf Erden schon dieses Glück, diese Erfüllung, diesen Sinn in unserem Leben schenken, die Freude, die nur er geben kann. Ich glaube, wir alle spüren, dass die Art und Weise, wie in der Welt vieles angegangen wird, gesehen wird, dass das unsere Erde auch in Gefahr ist zu zerstören. Unsere ganze Konsumgier, ist das wirklich in Gefahr, da vieles zu zerstören, was auf unserem Planeten da ist. Aber auch jetzt sozusagen im zwischenmenschlichen Bereich, die Weltordnung hat sich ja doch in den letzten Jahren durchaus verschoben, verändert. Es sind viele Spaltungen, viele Kriege, vieles, was unsicher geworden ist Und dieses immer vorne stehen wollen, die Ellbogen ausfahren, damit ich zu meinem Recht komme, dass ich das oft zu groß erscheint, all das führt dazu, dass die Kleinen oft unter die Räder kommen und das Miteinander dann nicht wirklich so gelingt oder dass dann eben viel zwischen uns Menschen steht und die herzliche Gemeinschaft, die Freude, die Liebe nicht immer so einfach ist. Und darum lädt uns Jesus ein, da nicht einfach so mitzutun, auch in diesem Art von Kontrastprogramm im Unterschied zur römisch-heidnischen Stadt Tiberias, da seinen Weg der Seligpreisungen zu gehen. Und man könnte zu jeder einzelnen von den 8 Seligpreisungen jetzt viel sagen. Ich möchte mich heute auf die erste konzentrieren. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Denn vor allem der Begriff arm ist etwas, was uns, glaube ich, überhaupt nicht passt und was wir vielleicht manchmal auch in Gefahr sind, misszuverstehen. Dieses griechische Wort Ptochos bedeutet jetzt nicht, was für arm steht, dass ja, sozusagen Elend, Bedürftigkeit, Notlagen das Ziel wären, was man manchmal auch vielleicht mit Armut verbindet. Also Jesus möchte uns nicht, mal salopp gesagt, alle als Slumbewohner irgendwo. Das ist mit diesem Wort nicht gemeint. Und es heißt ja, selig, die arm sind vor Gott, wörtlich im Griechischen, selig, die arm sind dem Geiste nach oder die sich vom Geist in die Armut führen lassen, die Armen im Geiste, wörtlich übersetzt. Das kann man auch missverstehen, selig, die da oben nicht ganz so viel Krebs haben, das wäre natürlich auch falsch verstanden, aber es geht um das, dass, ich sage es einmal, so eine gewisse Anspruchslosigkeit, Freiheit vom irdischen Besitz nicht an den Dingen dieser Welt hängen, sondern verfügbar sein für die Liebe, für das Reich Gottes, für die Pläne, die Gott hat. Oder auch diese innere Haltung, das, was ich habe, ich bin davon nicht Verwalter, sondern es hat Gott mir geschenkt. Und ich darf und soll es mit anderen teilen. Ich bin eben nicht Besitzer, sondern Verwalter. Und ich glaube, wir alle merken es auch, dass Dinge, die wir haben, uns auch sehr in Beschlag nehmen können. Bin mir sicher, falls sich jemand von euch einen Ferrari kaufen sollte, keine Ahnung, ob das jemand überlegt, aber der wird wahrscheinlich dann auch in eine etwas bessere Garage investieren, wo vielleicht dann rote Fliesen kleben und weh, es macht irgendjemand einen Kratzer hinein oder je nachdem, wenn man sich so ein teures Auto kauft, dann ist damit auch allerhand verbunden. Ja, man wird es auch nicht bei so einem Wetter wie heute ausfahren, weil da ist es ein bisschen eisig, da könnte man dann doch irgendwann einen Baum küssen oder sonst irgendetwas damit machen, das werden wir mit so einem Auto nicht tun. Also man hat zwar etwas, aber dieser Besitz lässt dann die Gedanken darum kreisen und nimmt einem ein Stück weit die Freiheit, in manchen Dingen nicht so unvoreingenommen vielleicht mit manchen umgehen zu können. Und das kann man auch viele Bereiche unseres Lebens umlegen, eben dieses wirklich innerlich frei sein. Ja, es ist gut, wenn ich Dinge habe und sie gebrauchen kann, aber ich hänge nicht daran. Sie besitzen mich nicht in gewisser Weise. Und ich darf dankbar sein, aber ich bin auch bereit, sie wieder herzugeben, wenn was anderes dran ist. So diese Haltung ist gemeint jetzt auf das irdische Besitzen hin. Und Armut, auch ein Stück weit in diesem Sinn, vom Kleinsein, sich selber nicht immer so wichtig zu nehmen, nicht herabschauen auf andere. Oder, was wir heute auch in der ersten Lesung gehört haben, der biblische Begriff der Demut. Auch ein Wort ähnlich wie Armut, das normalerweise im alltäglichen Sprachgebrauch nicht unbedingt als Ideal vorkommt und Demut ein Begriff, den man auch sonst kaum verwendet. Aber ich finde, in den beiden Lesungen war das heute ganz gut beschrieben, um was dabei ungefähr geht. In der Lesung aus dem Buch Zephania war davon die Rede, dass der Herr sich in der Mitte des Volkes ein demütiges und armes Volk übrig lässt und dann heißt es, sie werden Zuflucht suchen beim Namen des Herrn. Demütige Menschen sind die, die wissen, dass sie nicht alles können, die sich selber irgendwie auch im rechten Blick sehen. Wir sind ja manchmal in Gefahr, uns irgendwie einseitig zu sehen. Wir als die Guten und die anderen als die Botschaft. Und wenn irgendwas nicht passt in unserem Leben, sind garantiert die anderen schuld. Und die sollten sich ändern, dann wäre es auch für mich leichter. Manchmal schüpfen wir dann sehr in die andere Haltung, dass wir in Selbstmitleid verfallen und ich bin so schwach und kann gar nichts. Und Demut ist diese Haltung der Gotteskindschaft. Ich bin von Gott geliebt, bedingungslos, das darf ein festes Fundament sein Und gleichzeitig darf ich wissen, ich bin mein ganzes Leben lang unterwegs, ich bin letztlich immer angewiesen auf die Hilfe von oben, auf die Gnade Gottes und darf auch zu meiner Schwachheit stehen, ich brauche sie nicht verstecken, sondern ich darf sie immer wieder deinem Herrn geben und er wird mir Kraft geben, er wird mich stärken. Ähnlich hat es der Apostel Paulus ausgedrückt in der Lesung aus dem Korintherbrief, wenn es heißt, das Schwache in der Welt hat Gott erwählt. Letztlich kann Gott uns Menschen nur dann weiterhelfen und uns nahe sein, wenn wir ihn auch um Hilfe bitten, wenn wir auch unsere Grenzen spüren, unsere Schwachheit spüren und uns ausstrecken nach dem, dass er uns unter die Arme greift, dort, wo wir manches nicht so zusammenbringen. Gerade auch, was das Miteinander betrifft, Liebe, Geduld, Erbarmen mit unseren Mitmenschen, das funktioniert ja nicht immer einfach so auf Knopfdruck, das kostet uns ja oft innerlich manches und da sind wir angewiesen darauf, dass Gott uns als schwache Menschen immer wieder stärkt und durch seinen Geist uns der Kraft gibt, die wir aus uns heraus nicht so haben und nicht haben. In diesem Sinn Demut, Mut zum Dienen, vor Gott klein sein können, weil ich weiß, er ist der, der mich wirklich groß macht. Ich brauche mich da nicht selber ins Rampenlicht stellen, ich bin von Gott geliebt und er ist immer für mich da. Ja, soweit ein paar Worte hin zu diesen Begriffen Armut, Zusammenhang mit der Demut. Jesus möchte uns da wirklich einladen mit diesen Worten, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich, dass wir uns von ihm immer wieder frei machen lassen, von manchen Dingen, die uns sonst zu sehr binden, wo nur das Irdische so einen hohen Stellenwert hat oder wo das sich besser vorkommen und besser fühlen als die anderen so einen hohen Stellenwert hat, hin zu dem, dass ich Kind Gottes sein darf, um seine Liebe weiß und auch mit all meinen Grenzen voll Vertrauen zu ihm kommen darf. Ich finde, dass diese Haltung auch sehr gut bei Maria sichtbar, wenn sie im Magnificat sagt, meine Seele preist die Größe des Herrn, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Sie immer wieder Gott loben und preisen und ihm danken für alles, was er uns schenkt. Es ist nicht einfach unsere Leistung und das, was wir uns geschafft und erarbeitet haben. Es ist alles ein Geschenk Gottes. Und wir brauchen uns eben da nicht selber groß machen, sondern er ist der, der uns wirklich wahrhaft groß macht. Und dort, wo wir um unsere Schwachheit und um unser Kleinsein wissen, dort kann er uns besonders helfen. Und ein anderes Wort noch aus dem Buch der Sprichwörter in diesem Zusammenhang mit der Armut, das ich auch sehr interessant finde, ein Gebet, wo es im 30. Kapitel in den Versen 8 und 9 heißt, gib mir weder Armut noch Reichtum, nähr mich mit dem Brot, das mir nötig ist, damit ich nicht satt geworden dich vergesse und damit ich nicht als Armer zum Dieb werde. Diese Gefahr, alles zu haben und Gott zu vergessen, die kennen wir sehr gut. Und in diesem Sinn dürfen wir Gott auch bitten, dass er uns keinen Reichtum schenkt, sondern eben das Nötige, aber dass wir damit gut umgehen können und dass er wirklich unser Schatz ist, nicht die Dinge dieser Welt, und dass er uns so wirklich dann das Himmelreich schenken kann.